Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ihr habt schon längst erkannt, Professor Dr. Hartmut Walz ist zu Gast und wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß auch, er ist nicht zum ersten Mal da. Beim ersten Mal habe ich mich mit dem Verhaltensökonom und Entscheidungsexperten eben über gute Entscheidungen an der Börse und in Finanzfragen unterhalten und das Video verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Schaut doch da gerne mal rein. Heute kümmere ich mich und kümmern wir uns um ein anderes Thema und zwar Saisonalität und Börsenweisheiten. Zeittechnisch, was liegt da näher, als einmal zu schauen, was hat es eigentlich mit dem guten alten Ausspruch auf sich, sell in May and go away, but remember to come back in September. Müssen wir jetzt also kurz vor Mai und vor den Sommermonaten alles verkaufen oder können wir die Gewinne weiterlaufen lassen und die Aktien im Depot lassen? All das frage ich Professor Dr. Hartmut Walz jetzt in den nächsten Minuten. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Herr Dr. Walz, schön, dass es geklappt hat. Sie sagten schon im Vorfeld, ich kann den Doktortitel dann weglassen, so wie beim letzten Mal, als Sie bei uns zu Gast waren. Da haben Sie sich ja zum Thema gute Entscheidungsfindung ausgelassen und Anlegerfehler vermeiden. Heute haben wir es dann hier wieder einmal zusammen geschafft und wir wollen der Frage nachgehen, welchen Wahrheitsgehalt haben Börsenweisheiten? Machen die überhaupt Sinn? Wie verhält es sich mit Saisonalität? Denn es geht in den Frühling, die Bäume schlagen aus, die Kurse vielleicht auch. Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und damit auch direkt rein in meine erste Frage. Gibt es eine Lieblingsbörsenweisheit bei Ihnen?
Ich habe nicht eine Lieblingsweisheit, ich mag sie alle. Ich finde die alle so klasse. Die haben einen super Unterhaltungswert. Und ich finde, der Unterhaltungswert von Börsenweisheiten schlägt den vom Tatort. Und es ist vor allem nicht so grausam, es muss niemand sterben. Also ich habe da richtig Spaß damit. Glauben tue ich nicht dran.
Glauben kann man ja auch in der Kirche hauptsächlich. Wichtig ist natürlich dann, wenn man Spaß hat mit Börsenweisheiten, gibt es denn auch welche, mit denen man Spaß haben kann, die aber auch gleichzeitig zutreffend sind?
Das wage ich zu bezweifeln. Das ist so, wissen Sie, Sie können ja mit einer falschen Theorie auch unter glücklichen Umständen zum richtigen Ergebnis kommen. Sie kennen vielleicht diesen Spruch aus dem Englischen oder eher amerikanischen, right on the wrong reasons. Also ich kann mit einer völlig abstrusen Theorie einfach durch Zufall Geld verdienen. Das heißt aber noch nicht, dass die verlässlich ist. Und natürlich treffen auch diese Börsenweisheiten immer mal wieder zu, aber ich sehe überhaupt keinen systematischen Vorteil.
Also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dort keinen Zusammenhang? Können Sie uns da schon mal so einen kleinen Spoiler schon mal geben?
Ja, ich gebe den ersten Spoiler gleich. Also wer wirklich eine Weisheit hat, mit der man Geld verdienen kann, der ist gut beraten, sie für sich zu behalten. Wenn er damit Geld verdient, dass er sie anderen gegen Entgelt mitteilt oder zum Beispiel Software strickt und sowas, da gibt es ja unheimlich viele Angebote, der macht mich misstrauisch. Also im Goldrausch haben die Leute Geld verdient, die Schippen verkauft haben und die Gummistiefel und die Ausrüstungsgegenstände, nicht diejenigen, die nach Gold gesucht haben. Und das Gleiche haben wir hier. Und wenn Sie erlauben, würde ich gleich nochmal einen nachsetzen. Wenn ein Muster wirklich funktioniert, dann hat es den Keim der Niederlage bereits in sich. Also funktionierende Muster, es gab solche Anomalien, immer kurzzeitig, die werden dann sofort ausgenutzt, da gibt es sofort Nachahmer und die arbitrieren das tot. Also im Prinzip durch ihre Gegenmaßnahmen, durch das Ausnutzen von Kursanomalien werden die Anomalien dann beseitigt.
Wenn wir jetzt eine Börsenweisheit betrachten, die ich jetzt recherchiert habe, die da lautet, so wie der Januar wird, so wird das ganze Börsenjahr, dann muss man ja sagen, diese hat sich ja gar nicht bewahrheitet. Der Hintergrund hinter dieser Börsenweisheit ist, dass institutionelle Anleger und private Anlegerinnen und Anleger in den letzten Monaten eines Jahres Aktien unter Steuergesichtspunkten verkaufen und wenn sie dann optimistisch sind, kehren sie meistens an den ersten 5 bis 10 Handelstagen wieder an die Börse zurück. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel einmal den DAX anschauen, dann war es ja so, dass die ersten Handelstage gar nicht so gut waren. Dann haben wir jetzt aber im Jahresverlauf ja eine Rekordfahrt im DAX hinter uns und jetzt zwar zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aber alles in allem hatten wir ja sehr freundliche Börsen. Also wie sehen Sie das in diesem Zusammenhang?
Ich habe schon wieder richtig meine Freude beim Zuhören. Also was Sie sagen, kann wahr sein. Ich würde das einfach mal als Narrativ bezeichnen. Das mag richtig sein. Ehrlich gesagt, es ist mir eigentlich sehr egal, ob es richtig oder falsch ist. Es hat Unterhaltungswert. Ich höre Ihnen gerne zu. Selbst wenn es richtig wäre, könnte es sein, dass es andere Effekte gibt und dass diese andere Effekte eine gegenläufige Richtung haben. Also ich erzähle Ihnen eine andere Geschichte in aller Kürze. Also meine geht ganz kurz, nämlich, dass wenn die ersten Börsentage schlecht sind, dass dann die institutionalen Anleger ihr Risikobudget aufbrauchen. Und wenn das Risikobudget aufgebraucht sei, dann müssten die danach sehr defensiv sein und deswegen würde danach monatelang nichts mehr laufen. Es würde tendenziell ein schlechtes Börsenjahr werden. Ich behaupte überhaupt nicht, dass meine Geschichte richtig ist. Ja, aber wissen Sie, jeden Tag kommt jemand Neues und erzählt wieder eine Geschichte. Und das, was wir daraus lernen können und unsere Zuschauer, ist die sogenannte Plausibilitätsfalle. Dinge, die plausibel klingen, sind leider noch lange nicht wahr. Ich beschreibe das auch in meinem Buch mit den Entscheidungsfallen, was da hinter mir steht. Die Plausibilitätsfalle besteht also darin, dass wir Plausibilität für Wahrheit halten. Und manchmal sind Geschichten plausibel, das sind dann die Narrative, aber das Gegenteil hätte auch eine Geschichte. Und die Frage ist, welche Kraft ist stärker, die Kraft nach oben für die Kurse oder die Kraft nach unten?
Wir haben ja jetzt noch eine Weisheit, die jetzt natürlich aktuellen Bezug hat. Und zwar stehen wir vor dem Wonnemonat Mai. Und was fällt uns da ein? Die Börsenweisheit, sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Was haben wir denn dort von zu halten? Ist das wahr?
Also diese Börsenregel ist mir genauso lieb wie die anderen alle auch. Und auch hier genieße ich den Unterhaltungswert. Das ist natürlich wieder eine Animation an die privaten Anlegerinnen und Anleger. Und diese Animation soll eben für Umsätze sorgen oder auch für den Kauf von Börsensoftware oder sowas. Ich habe in Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs, habe ich am Wochenende viel Freude gehabt und habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Und da kann ich das Zitat einer Trading-Seite ganz kurz verlesen. Diese Trading-Seite will, glaube ich, nicht von mir genannt werden und ich brauche keinen weiteren Gerichtsprozess, also sage ich nicht, wo ich das habe. Aber da wird genau dieser Satz gesagt mit dem Sell in May, go away, but remember to come back in September. Aber jetzt kommt's, diese Regel sollte angepasst werden, um den für kräftige Kursrückgänge berüchtigten Oktober zu vermeiden. Also vielleicht können wir später auch nochmal auf den Crash-Monat Oktober zurückkommen. Da gibt's auch interessante Studien dazu.
Das heißt ja, wir haben jetzt einmal die Weisheit, die besagt, halte dich in den Sommermonaten von den Märkten fern, gegenüber einem Ansatz, der jetzt, wie wir es ja auch immer gerne propagieren, besagt, bleib drin, hab einen langfristigen Anlagehorizont, dann sitzt du auch, ich sage jetzt einfach mal, Dürreperioden auf lange Sicht aus. Kann man das in Zahlen festmachen? Gibt es dort wissenschaftliche Betrachtungen, die zeigen, dass halt ein Buy-and-Hold-Ansatz, also ein Verbleiben in den Märkten am Ende renditeseitig besser ist als ein Fernbleiben aus den Märkten?
Also ich bin gedanklich sehr stark bei Ihnen. Ich bin ein Vertreter von Buy-and-Hold. Also dieser Satz, time in the market beats time in the market, ganz, ganz klar. Um aber hundertprozentig ehrlich zu sein, muss ich einräumen, wenn Sie den Wissenschaftler ansprechen, ja, um da fair zu sein. Es gibt halt wie immer zu allen interessanten Fragen, die die Menschen so bewegen, gibt es eine Vielzahl von Studien und es gibt ein paar gegenläufige Studien. Also es ist nicht perfekt unumstritten. Aber das ist bei der gesamten Kapitalmarkttheorie so. Und wenn Sie eben im medizinischen Bereich, in der Pharmaindustrie schauen, wo ja auch viel Geld verdient wird, da gibt es auch immer Gegenstudien. Und wir müssen dann ganz genau schauen, von wem die Studie finanziert wurde und wer sich da interessiert. Insgesamt alles über allem, würde ich mal sagen, herrschende Meinung ist eben, das Market Timing zu vermeiden. weil es einen Erwartungswert von 0 hat. Alles andere ist nicht beweisbar. Ein Erwartungswert von 0, aber vor Kosten, das heißt nach Kosten, haben Sie eben einen negativen Erwartungswert durch die Transaktionskosten, die Sie vermeiden könnten. Und wenn Sie erlauben, ich würde noch mal eins draufsetzen. Es gibt so viele Scheinargumentationen. Das machen zum Beispiel auch die Momentum-Trader oder die Trendfolge-Fans. Die bringen dann Studien und sagen, schaut mal her, ich bin mit 55 oder ich bin mit 60% der Trades bin ich im Plus. Und 51 würde schon genügen zu 49. Und das klingt wieder so herrlich plausibel und ist aber grottig falsch. Ich kenne Leute, die 80% Trades im Plus machen und nur 20% im Minus. Sie müssen aber noch schauen, wie stark die Gewinne und Verluste sind. Und das ist der typische Fall einer sogenannten schiefen Wette, die ich übrigens auch beschreibe. Die schiefe Wette sieht so aus, dass Sie sehr häufig das Gefühl haben, habe ich doch gut gemacht. Sie haben viele kleine Erfolge und ein paar so richtig böse Misserfolge. Und unterm Strich ist der Erwartungswert des Schadens dann größer als der Erwartungswert des Nutzens.
Ja, jetzt ist es natürlich auch im Nachhinein immer sehr, sehr einfach, sich halt anzuschauen, wie sich etwas entwickelt hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Börsenjahr 2023 zurückschauen, könnte man jetzt ja zum Beispiel schauen oder auch auf längere Zeit, was hätte es gebracht, hätte ich jetzt die besten Börsentage mitgenommen oder verpasst oder hätte ich die schlechtesten Börsentage mitgenommen und verpasst? Und dann sagt man dann am Ende, ja gut, offensichtlich macht es ja doch einen Unterschied, ob ich im Markt bleibe oder nicht, denn ich kann ja viel mehr Rendite rausholen. Aber wenn ich jetzt auf der grünen Wiese stehe, nichts weiß, dann ja, kann ich darauf ja gar keine Entscheidung halt gründen. Oder wie würden Sie das betrachten?
Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich hätte es einfach das gleiche Ergebnis mit anderer Richtung oder anderer Argumentation gesagt. Ich sehe einfach die Opportunitätskosten des, wie Sie sagen, auf der grünen Wiese stehen. Ja, also natürlich, wenn ich auf der Party bin, können die mal blöde Lieder spielen, aber ich kann es halt nicht schaffen, immer nur zu den schönen Lieder zu sein, und wenn ich eben nicht auf die Party gehe, dann werde ich die schönen Lieder garantiert verpassen, und das auf die Börse bezogen, wir haben eben mehr Gewinnertage als Verlierertage, wir haben im Schnitt einen positiven Erwartungswert von vor Inflation 8-9%, nach Inflation, also real 5-6%, das ist der langfristige Erwartungswert und das ist die Prämie, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dafür kriegen, dass sie die Kursschwankungen und den Nervenkitzel einfach stoisch aushalten. Das ist die Equity-Prämie, die wir dann mitnehmen können.
Und damit können wir ja auch auf jeden Fall sehr zufrieden sein, denn wenn wir ja langfristige Reihen betrachten, wie zum Beispiel im MSCI World seit 1970, wir wiederholen das immer wieder gerne, haben wir 7% durchschnittliche Jahresrendite, was natürlich sehr, sehr gut ist. Auf Sicht von 10 Jahren hätte ich dann ja mein Investment auch verdoppelt. Und das Schöne ist ja auch, wenn ich jetzt beispielsweise des Fernbleibens der Märkte in den Sommermonaten eine Absage erteile, bewahrheitet sich ja eine andere Börsenweisheit, die ich sehr, sehr gerne mag, nämlich hin und her macht Taschen leer. Was halten Sie denn davon?
Ja, das ist sehr, sehr einfach, und das sind einfach die Transaktionskosten. Und da würde ich dann mal eine Ausnahme machen. Wenn Sie das als Börsenweisheit bezeichnen, dann ist es eine, hinter der ich voll stehe, die also nicht nur Unterhaltungswert hat, sondern auch wirklich Lebensweisheit. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich hätte das jetzt gar nicht als Börsenwahrheit einsortiert. Das liegt aber einfach daran, dass ich eine ganz liebe Omi hatte. Und im Alter von 3 oder 4 Jahren hat die mir das schon gesagt. Und deswegen hätte ich das jetzt nicht als Börsenweisheit eingeschätzt. Aber gerne, gerne.
Ja. Da ist was dran, ja. Ja, vielleicht Definitionssache. Definitionssache ist meine andere Frage im Prinzip nicht. Und zwar hatten Sie es schon angefeatured. Häufig wird ja von diesem Halloween-Effekt oder von diesem besonderen Crash-Monat Oktober gesprochen. Also wenn wir jetzt schön brav, wie es ja die Börsenweisheit fordert, in den Sommermonaten weggeblieben sind, dann kommt jetzt auch noch der Oktober. Was haben wir denn da zu gewärtigen?
Also da ist gar nichts dran, aber wir können vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, dass ich ganz am Ende von unserem Interview dann vielleicht noch als kleinen Bonbon die wirklich gefährlichen Börsenmonate benennen werde, die nämlich wirklich riskant ist und wo man unbedingt draußen bleiben sollte. Aber der Oktober ist es nicht. Da gibt es auch wieder dann Studien drüber und die vernachlässigen zum Beispiel, dass die Monate unterschiedlich viele Tage haben. Also wenn Sie einfach mal schauen, der Oktober hat 31 Tage und der Februar hat halt normalerweise, wenn es kein Schaltjahr ist, nur 28, dann sehen Sie, dass das völlig klar ist, dass der Februar unter dem Jahresschnitt 8% drunter liegt und der Oktober, es gibt halt noch andere lange Monate, aber über dem Jahresschnitt mit 2% drüber. Und wenn Sie die beiden gegeneinander rechnen, kommen Sie auf wirklich 11%. Also ist der Februar wirklich viel weniger crashgefährdet, viel weniger gefährlich als der Oktober. So schnell hat man das dann zerlegt.
Ja, okay, verstehe. Und hier nähern wir uns ja schon, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff geprägt haben, auf jeden Fall habe ich ihn bei Ihnen wahrgenommen, den Begriff des Logikkarussells.
Ja, das ist eine wunderschöne Sache, die ich auch in dem Buch beschreibe. Ich möchte aber bescheiden bleiben. Ich verdanke das Nassim Taleb einerseits und auch Gerd Gigerenzer, also dem großen alten deutschen Mann der Risikobetrachtung und der Risikofehlinterpretation. Also von dem Herrn habe ich viel gelernt. Ich habe auch einen persönlichen Kontakt zu ihm. Lassen Sie mich das mal mit einer Geschichte erklären. Wir neigen dazu, Ursache und Wirkungen manchmal zu vertauschen oder wir sind unsicher darüber. Also zum Beispiel war ich als junger Mann unheimlich motiviert, den Nobelpreis zu kriegen, weil ich gemerkt habe, die Nobelpreisträger, die sind irgendwie alle zwischen 80 und 90 und manche sind 95 und leben immer noch. Bis ich dann kapiert habe, und jetzt habe ich meinen Ehrgeiz aufgegeben, der Nobelpreis wird nicht posthum vergeben, der wird nur an Lebende vergeben. Das heißt, die ganzen Leute, die was ganz Geniales erfunden haben, aber dann mit 35, 40, 45 verstorben sind, die kriegen keinen Nobelpreis mehr. Und deswegen haben sie da wirklich eine ganz besondere Auswahl. Im Englischen gibt es den schönen Spruch, for a longer life, take a wife. Aber wir können unsere Lebenserwartung nicht verbessern, indem wir heiraten, sonst ist es einfach so, dass Menschen, die sehr krank waren, behindert sind oder mit 18 vom schnellen Motorrad gefallen sind, dass die aufgrund dieser ganzen Handicaps keinen Ehepartner mehr finden oder überhaupt keinen Lebenspartner. Eine traurige Wahrheit. Also die Kausalität ist gerade umgedreht. Ja, und ich möchte Ihnen natürlich Gelegenheit geben, da nochmal einzuhaken, aber danach würde ich es gerne direkt auf die Börse beziehen.
Ja, gerne. Also ich fand diese Beispiele sehr interessant zu lesen. Sie hatten ja auch beispielsweise davon geschrieben oder beobachtet, dass häufig davon die Rede ist, Organspender leben länger. Und dafür gibt es ja Gründe, die dort genannt werden, die auch erstmal sich, wie wir ja schon gesagt haben, plausibel anhören. Offensichtlich ist aber nicht viel dahinter. Was hat es denn damit auf sich?
Also die Organspender, die leben wirklich länger, ganz einfach deswegen, weil die Ärzte, auch die ganze Medizin möchte nicht, dass die Bevölkerung wahrnimmt, oh, wenn ich ein Organ spende, dann bin ich zwar ein sozialer, karitativer Mensch, aber ich muss früher sterben. Also man sucht sich die Organspender sehr, sehr gut aus. Also die meisten Menschen haben zum Beispiel sehr ungleich starke Nieren. Also ich habe so eine 65 und eine 35% Niere. Die gute darf ich nicht hergeben, die schlechte will ich keinem zumuten. Also es werden nur die Leute Nieren spenden, die im Prinzip so ziemlich dicht die 50-50 Nieren haben und ansonsten kerngesund sind. Die Leute werden auch medizinisch engmaschig dann betreut, auch danach, die leben gesünder und so weiter. Ja. Aber die Tatsache, dass eben der durchschnittliche Nierenspender, dass der 3 Jahre länger lebt als der Nichtspender, führt nicht dazu, dass wenn Sie beide Nieren spenden, dass Sie dann 6 Jahre länger leben.
Wie sieht es denn dann, Sie sagten gerade schon, Sie würden die besonders stark vertretenen Crash-Monate dann noch nennen. Demnach ist es ja überall gleich wahrscheinlich.
Das mache ich auch sehr gerne in großen Hallen und warte dann so auf die Reaktion. Also ganz, ganz gefährlich ist der Januar. Aufpassen sollte man im Februar. Auch gefährlich ist der März. Sehr, sehr gefährlich ist der April, der Mai, der Juni, Juli. Und ich bin manchmal in solchen Gruppen, wo die Leute bis Juli und August noch mitschreiben. Dann allmählich legen sie den Stift weg und fangen an zu lachen.
Ja, also ja, das kann ich verstehen.
Gefährlich. Crash kann jederzeit passieren, aus den dümmsten Gründen. Das werden wir nie rauskriegen. Ja, es ist völlig unvorhersehbar. Und weil es unvorhersehbar ist, da sollten wir dankbar drum sein, kriegen wir eben diese Risikoprämie. Weil der durchschnittliche Mensch mag es nicht. Der mag Dinge beherrschen und die Börse lässt ihn nicht beherrschen. Dafür kriegen wir die Equity-Prämie.
Das macht natürlich Sinn und ja, so wie Sie es beschreiben, ist es dann natürlich auch sehr, sehr eingängig. Wie können wir denn solche ja, Narrative, wie es so schön heißt, entlarven? Es klingt plausibel. Ist es dann wahr? Ist es nicht wahr? Was können wir tun? Wir stehen ja dann häufig doch wieder wie der Ochs vorm Berg und müssen dann den Statistikerinnen und Statistikern Glauben schenken.
Also, um ganz ehrlich zu sein, wenn wir so eine Geschichte gehört haben, dann lachen wir drüber, wir enttarnen sie und würden in diese Falle nicht mehr treten. Aber in der nächsten Situation, das kann einen halben Tag später sein, wenn die Geschichte sich in einem anderen Gewande präsentiert, dann fallen wir doch wieder rein. Das heißt, wir müssen wirklich das Misstrauen aufbauen und das Muster erkennen. Da mache ich jetzt, weil ich mich als Verhaltensökonom mit dem Thema täglich beschäftige, mache ich langsam Fortschritte. Ja, aber ansonsten hilft es nur, wirklich genau diesen Typ Falle erkannt zu haben. Vielleicht erlauben Sie mir mal, dass ich das direkt auf die Börse beziehe, ja, weil dann wird genau dieses Bild klar. Mhm. Ich komme zurück auf diese Geschichte mit dem Oktober als Crash-Monat, dass der so gefährlich ist und man den unbedingt meiden soll. Ich zeige Ihnen die falsche Kausalität und die richtige. Die falsche ist, dass ich die Wahrscheinlichkeit abschätze, dass ein Börsencrash passiert und es gerade im Oktober ist. Diese Wahrscheinlichkeit müsste jetzt auf Monatsbasis grob gerechnet ein Zwölftel sein. Ja, weil egal wie ich Crash definiere, das wäre ein anderes Thema, das kürze ich jetzt ab, haben wir 100% Ereignisse, die wir als Crash bezeichnen. Ein Zwölftel voll sind 8,3%. Das klingt nach viel. Da könnte man sagen, boah, einem Risiko von 8,3% auszuweichen, das könnte ja Sinn machen. Also raus aus dem Markt. Das ist aber falsch. Ich sage nochmal das Falsche. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Börsencrash passiert und es Oktober war. Richtig ist, ich brauche die Wahrscheinlichkeit, dass im jetzt mir bevorstehenden Oktober ein Börsencrash passiert. Das ist was ganz anderes. Das ist genau umgekehrt gedacht. Und es gibt eben ganz viele Jahre, die wir gar keinen Börsencrash haben. Also gibt es auch ganz, ganz viele Oktober, in denen wir keinen Börsencrash haben. Das heißt, die Verteilung der Börsencrash über die Monate ist gar nicht signifikant, aber es gibt einfach nicht so viele Crash-Ereignisse. So, ja. Und wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Oktober ein Börsencrash passiert, wenn es nur ein Drittel Prozent ist, obwohl eben, wenn ein Börsencrash passiert, ist gleichzeitig Oktober, das war 8,33%, dann sieht es plötzlich ganz anders aus und es rechtfertigt keine hohen Transaktionskosten mehr und die entgangenen Chancen.
Wir können sowieso nicht absehen, welche Monate jetzt besonders betroffen sind, welche besonders gut sind, welche nicht. Genauso ist es ja auch in der Betrachtung der besonders guten oder besonders schlechten Börsentage. Die werden sich ja auch chaotisch aufs Jahr verteilen, wenn man so will. Da wird ja auch kein Jahr dem anderen gleichen, nehme ich an. Sie hatten da ja auch Nachforschungen jetzt über mehrere Jahre, sogar Dekaden ja angestellt.
Ja. Und wenn Sie vielleicht gerade noch das erlauben, das könnte vielleicht auch sehr interessant sein, manchmal ist die Erkenntnis halt asymmetrisch. Also im Englischen sagt man, no evidence of disease is not the same as evidence of no disease. Ich versuche es mal im Deutschen, dann fängt es aber schon an zu holpern. Wenn wir keinen Beweis dafür haben, dass Sie eine Krankheit haben, dann ist es nicht das Gleiche als der Beweis dafür, dass Sie keine Krankheit haben.
Ja, ja.
Also ich kann falsifizieren, ich kann den schwarzen Schwan sehen und sagen, okay, die Aussage, dass alle Schwäne weiß sind, ist falsch, aber ich kann nicht unbedingt, wenn ich 100 weiße Schwäne gesehen habe, den Umkehrschluss machen und sagen, es gibt keine schwarzen. Und ja, das sind halt die letzten Worte eines Fahrers, eines Lastwagenfahrers an seinen Beifahrer, der ein Blinder war. Und der Fahrer fragt, kommt was von rechts? Und der Blinde sagt, ich sehe nichts. Er will damit nur sagen, er kann nicht sehen. Er hat nicht damit sagen wollen, da ist nichts. Ich sehe nichts. Und das waren die letzten Worte des Fahrers.
Ja, sehr gut. Demnach, also Sie hatten es ja auch schon gesagt, nur nochmal zusammenfassend, wir können es nicht voraussehen, wir können es nicht wissen. Wir sollten, das klingt jetzt negativer, als es eigentlich ist, uns mit der Marktprämie dann ja auch zufrieden geben, die ja eine ausreichend große auch ist und sowieso für Privatanleger uns dagegen entscheiden, irgendwelchen merkwürdigen Narrativen anheimzufallen.
Ja, oder die Narrative einfach nur benutzen, eben als Alternative zum Tatort. Ich werde unterhalten und es fließt kein Blut. Ist doch schön. Also ich habe sehr viel Freude damit. Ich meine, ich muss das beruflich lesen und zur Kenntnis nehmen, aber ich habe dann irgendwie, ich interpretiere das dann so um und habe sehr viel Spaß dabei.
Ich fand das sehr interessant, vor allen Dingen, wenn wir nochmal auf diese Sell-and-May-Weisheit oder diesen Ausspruch zurückkommen. Dort wird ja dann häufig, wie man ja auch liest, diese Plausibilität besonders unterstrichen, dadurch, dass ja gesagt wird, okay, in den Sommermonaten trocknet der Markt aus, denn viele Marktteilnehmer sind einfach im Urlaub, es findet weniger Handel statt, die Dividendensaison beginnt und alle Leute wollen erstmal auscashen, fahren in Urlaub, haben nicht mehr Zugang zu ihrem Wertpapierdepot und möchten natürlich ihre Schäfchen im Trockenen haben. Kommt aber vermutlich, so wie ich es ja verstehe, auch aus einer Zeit, wo es ja flächendeckend überhaupt noch kein Internet gab und ich gar nicht in dem Maße mein Depot kontrollieren konnte. Ist das bei vielen Börsenweisheiten eigentlich so, dass dort, dass es eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist?
Wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, was Ihre These ist, dann heißt es ja umgekehrt, dass es mal zeitgemäß war. Selbst da habe ich meine Bedenken. Hm. Ja, es gibt auch da immer wieder so Narrative und so Plausibilitäten. Zum Beispiel das Saisonalitätsdiskussion und die Beobachtung von Saisonalität, dass das von Rohstoffen kam, insbesondere von nachwachsenden Rohstoffen, wo sie eben Erntezeiträume haben, ja, Orangenernte oder sowas. Oder wo man irgendwas eben zu bestimmten Jahreszeiten schlecht abbauen kann, weil die Erde gefroren ist. Das mag mal ganz kurz gestimmt haben, aber sobald sich ein Muster ergab, kam wieder dieser Satz, dass der Erfolg sofort den Keim der Niederlage in sich trägt. Also es wird sofort von dem Markt dagegen spekuliert. Man nutzt Arbitrage, man nutzt Termingeschäfte und damit kann man das dann wieder konterkarieren. Und es kann sein, dass es eben in einer höheren Anzahl geklappt hat als nicht geklappt. Aber wir müssen dann auch immer den kleinen Gewinn mit dem eventuell größeren Schaden gegenrechnen. Also es kommt nichts Neues von mir mehr. Ich kann es nicht gut reden.
Nee, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das bedeutet ja auch, dass ja alle Informationen direkt in den Markt halt einfließen. Das heißt, würde es solche Anomalien geben und man würde jetzt davon ausgehen, in den Sommermonaten trocknet der Markt aus, man muss raus, dann hätten ja auch alle die gleichen Chancen, weil diese Information in den Markt einfließen würde und demnach ja, wenn man so will, bedeutungslos wäre.
Herr Jüttner, was Sie jetzt gerade wiedergegeben haben, wirklich hundertprozentig korrekt, das ist die strenge Effizienzthese von Eugene Farmer. Aber selbst wenn wir nicht so streng sind, selbst wenn die Informationen nicht direkt alle eingepreist werden, selbst wenn es da Lücken gäbe, es wird mir nicht gelingen, diese Lücken zu finden und die zu identifizieren. Das heißt, auch wenn der Markt nicht perfekt ist, und es gibt, glaube ich, viele Beobachtungen, dass er manchmal ganz schön spinnt und nicht perfekt ist, es gelingt mir nicht, die Irrationalität des Marktes vorherzusagen oder auszunutzen. Ja. Also mit einer erheblich schwächeren Annahme komme ich zum gleichen Ergebnis dann, das Sie auch schon genannt haben.
Ich muss es dennoch einmal versuchen, und zwar vielleicht auf Unternehmensebene. Also wenn wir uns jetzt Einzeltitel halt angucken, könnte man ja sagen, ach ja, im Winter, wenn es gefriert, dann brauche ich einen Tausalzhersteller, dann kaufe ich mir, weiß ich nicht, die K+S-Aktie, wenn man so will, oder einen anderen Hersteller. Und im Frühling oder im Sommer, wenn die Fußball-WM und EM dann an Supporter steht, dann kaufe ich mir Nike und Adidas, die müssen ja besonders davon profitieren. Das dürfte doch eigentlich so funktionieren, genauso wie die Saisonalität vielleicht bei Baumarktaktien. Das müsste doch eigentlich dann funktionieren und sieht ja auch in den Geschäftsberichten so aus. Da bin ich doch dann auf dem Börsenparkett doch der König, oder nicht?
Ja, ich bin eben nicht auf der sicheren Seite, denn genau dieser Effekt wird ja antizipiert. Und es mag ja sein, dass die Leute um die Weltmeisterschaft oder um die Olympiade herum mehr von diesen Produkten kaufen. Das streite ich gar nicht ab. Ich streite auch nicht ab, dass zum Beispiel Hightech-Werte eine höhere Wachstumsrate haben als biedere Basischemie. Nur, ich glaube, dass sie nur dann davon profitieren, wenn dieses Wachstum noch größer ist, als es bereits eingepreist ist. Und das glaube ich nicht, dass sie das systematisch schaffen. Das werden wir hin und wieder schaffen. Und wenn ich meine Loser-Situation weglasse und am Stammtisch nur von meinen Gewinnern erzähle. Typischer Hindsight-Bias, typischer Survivorship-Bias, ja, das beschreibe ich alles. Dann sehe ich gut aus, aber schon Soros sagt, es geht nicht darum, häufig Recht zu haben, es geht darum, Gewinne zu machen.
Ja, ja, und Gewinne macht man hauptsächlich, wenn man lange dabei ist, einen langen Anlagehorizont hat und möglichst breit gestreut investiert. Das nehme ich so mit. Ich hoffe, Sie können da mitgehen.
Und absolut, wenn Sie erlauben, würde ich sagen, bitte. Und nur die Risiken eingehen, für die ich eine Prämie kriege. Und die Risiken, die ich durch Streuen weg diversifizieren kann, dafür kriege ich keine Prämie. Also warum sollte ich auf Branchen spekulieren, auf Themen oder warum soll ich Market Timing machen, wenn ich dafür keine extra Prämie kriege?
Ja, hervorragend. Herr Walz, haben Sie vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Sehr gerne.
Ja, ich hoffe, wir können Sie dann bald mal wieder hier dann zum dritten Mal, dann zum Hattrick sozusagen auf dem
Wenn
Kanal
ich was bekommen. Neues zu bieten habe. Mal gucken. Ich werde weiterlesen.
Gibt's bestimmt reichlich. Haben Sie vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Sehr gerne.
Das war's schon wieder mit dem Talkformat für diese Woche. Zu Gast war Professor Dr. Hartmut Walz, Entscheidungsexperte und Verhaltensökonom von der Hochschule Ludwigshafen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr konntet einige Erkenntnisse gewinnen. Wenn dem so ist, dann lasst uns doch gerne ein Like da, kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei allerdings fair und unterstützt euch gegenseitig in Finanzfragen und gebt das Finanzwissen gerne weiter, so wie wir es auch tun. Ich wünsche euch eine gute Woche und gute Entscheidungen am Kapitalmarkt.